Herzlich willkommen zum Ehrencast. Wir sind wieder in den Hamburger Bücherhallen in Kooperation mit der Hamburg Open Online University an der HAW Hamburg. Sprechen wir im Rahmen der Aktionswoche Ehrentag über Ehrenamt. Und wir sprechen nicht über Ehrenamt nur, sondern wir sprechen mit Menschen, die ehrenamtlich engagiert sind. Und das Gespräch, das wir heute haben oder das wir jetzt haben, führe ich mit Frank Förster. Frank Förster ist engagiert im Projekt Dialog in Deutsch. Und ich habe es für mich mit dem Arbeitstitel überschrieben. Ich erzähle mal kurz, was ich davon mitgenommen habe, wie vorhin auch schon. Und wir schauen mal, ob ich es irgendwie für mich richtig zusammengeschnitten habe. Ihr baut irgendwie über Sprache Brücken. Das heißt, ihr habt bei Dialog in Deutsch Ehrenamtliche, die leiten offene Gesprächsgruppen, die auch nicht thematisch irgendwie festgelegt sind, sondern da kommen Menschen zusammen, die im Prinzip ihr Deutsch trainieren möchten, die trainieren möchten, Alltagsdeutsch zu sprechen. Das Ganze ist kostenlos für alle, die teilnehmen. Es gibt, das hatten wir im Vorgespräch schon, habe ich gestaunt, wie Bauklötz, es gibt einen Haufen Termine pro Tag und pro Woche. Also wer da mitmachen möchte, findet irgendwie mehrere Termine pro Tag über Hamburg verteilt, über die Standorte der Bücherhallen verteilt. Es gibt das aber nicht nur an den Standorten der Bücherhallen, sondern eben auch online. Und es geht im Prinzip darum, dass Menschen irgendwie versuchen, auf Augenhöhe ihr Deutsch zu, sagt man, trainieren. 150 Gruppen in den Hamburger Bücherhallen, ich habe es schon gesagt, auch online. Und es geht irgendwie um Sprechen, Verständigung, Augenhöhe. Trifft's das, Frank?
Das ist ziemlich sehr gut, sehr, sehr korrekt, genau. Also wir nennen uns Moderatoren oder Gruppenleiter und das Ganze ist anonym. Das heißt, jeder ist herzlich willkommen. Wir haben eine Willkommenskultur, es gibt was zu trinken, Wasser, Tee. Wir hatten nochmal die Zeiten, da hatten wir noch Snacks dabei. Das war aber so ein bisschen zu aufwendig und da war der Fokus ein bisschen mehr auf dem Essen und dem Rascheln und weniger auf dem Deutsch. Und mittlerweile konzentrieren wir uns auf das Sprechen. Und es ist anonym, das heißt, es gibt keine Anmeldung, es gibt keine Notwendigkeit, seinen Namen zu nennen oder seine Herkunft. Wir setzen uns zusammen, wenn jemand seinen Namen nennen möchte oder das Land, aus dem er oder sie kommt, dann kann er oder sie das gerne tun. Und ich persönlich überlege mir dann im Vorfeld ein Thema, das wir besprechen können. Wenn sich da spontan was anderes ergibt, wenn jemand Bedarf hat oder eine Idee hat, dann besprechen wir das. Meistens bleibt es aber bei dem, den Gedanken, den ich dann hatte.
Was wäre denn so ein typisches Thema, was du so aus der Tasche zauberst, wenn dir gerade nichts einfällt?
Mein Lieblingsthema ist Verhandlung.
Verhandlung?
Genau, das klingt jetzt kompliziert, aber man kann ja allerhand verhandeln. Und öfters verhandeln wir dann mal eine Reise, dass ich sage, wir 20 oder 15 Leute wollen jetzt zusammen in Urlaub fahren, lasst uns mal was planen. Ne? Und dann schreiben wir an die Wand, Camping, eine Kreuzfahrt, wir mieten einen Bus, wir mieten was auch immer. Ja, wo fahren wir hin? Fliegen wir irgendwo hin? Was haben wir für ein Budget? Und wir verlassen den Raum erst dann, wenn wir einen Kompromiss gefunden haben. Und okay, das ist sehr, sehr, sehr lustig und sehr kreativ und es macht immer Spaß. Und darum geht es auch, dass man Spaß hat beim Sprechen.
Was war das interessanteste, witzigste, originellste Urlaubsziel, auf das ihr euch mal geeinigt habt als Kompromiss?
Kannst du dich erinnern? Ja, wir wollten auch schon mal mit dem Bus dann da nach Kanada fahren. Dann mussten wir schauen, ob wir da eine Fähre organisieren, die uns da alle mitnimmt. Für die Damen ist das Camping immer ein bisschen schwierig, weil da gibt es wilde Tiere. Dann kommt man darauf zu sprechen, welche wilden Tiere es denn in Deutschland und in Hamburg im Stadtwald gibt. Man trifft dann schnell ab, aber es ist immer lustig.
Wie bist denn du da gelandet? Ich habe das persönlich wahrgenommen, war da auch in Teilen involviert. Es gab ja so verschiedene Wellen, gerade bezogen auf Zuwanderung, auf Migration, in Bezug auf die Involvierung und wie man unterstützen möchte. Also ich erinnere noch 2015, 2016 war ganz viel los und links und rechts und geradeaus von einem haben sich irgendwelche Initiativen geformt, die es ja teilweise auch heute noch gibt. War das so für dich ein Ursprung oder wie bist du bei dem Thema gelandet?
Ich bin 2010 nach Hamburg gezogen. Ich komme aus der Nähe von Frankfurt ursprünglich und wollte mir noch eine Aktivität suchen über die Arbeit hinaus und habe dann auch auf dieser ehrenamtlichen Börse geschaut, was es so alles gibt, und das stach mir sofort in die Augen, und ich habe hier angerufen, habe mich vorgestellt, und das war danach ein Selbstgänger. Und es gab natürlich immer Wellen, je nachdem, welche Konflikte es so gab in der Welt. Jetzt aktuell gibt es ja gerade auch wieder einen, wo man mehr Teilnehmende beobachtet aus dieser speziellen Region. Insgesamt steigt das Projekt aber kontinuierlich an, und es kommen aber auch nicht nur Flüchtende oder Geflüchtete, es sind auch mal Au-pairs da, es sind auch Menschen da, die schon Jahrzehnte in der Stadt leben und dann irgendeinen Impuls bekommen und es dann hier zu uns schaffen. Und das macht mich immer ganz besonders glücklich, weil man merkt, dass da was passiert bei den Leuten, dass da Integration, gelebte Integration stattfindet, und das erfüllt mich persönlich immer mit sehr viel Glück. Dann fahre ich nach Hause und dachte mir und denke mir so, dein Tag hat heute einen Sinn bekommen.
Ich habe im Vorgespräch, dachte ich erst, dass irgendwie dein Job auch vielleicht was damit zu tun haben könnte, was du so tust, weil du wirklich sehr, sehr engagiert und sehr, sehr bewusst auch dahinter stehst, was du so tust. Und du hast so spontan gesagt, um das mal zu paraphrasieren, nee, eigentlich gar nicht.
Hab ich?
Ich glaube schon.
Ach so.
Und dann haben wir aber noch mal kurz zusammen, aber vielleicht erinnere ich das auch falsch, dann haben wir aber noch mal zusammen überlegt und haben dann doch ein paar Gemeinsamkeiten und ein paar Überlappungen gefunden, dass du sozusagen auch von dem Ehrenamt was im Job hast und andersrum.
Genau, also ich mache Projektmanagement in einer Hamburger Pharmafirma, und da muss ich auch Menschen zusammenbringen und versuchen, in eine Richtung zu schieben. Und das sind wahrscheinlich habe ich das deswegen gesagt, sind im Endeffekt gleiche Hintergründe, ne? Dass man Leute motivieren soll, dass sie Spaß haben sollen, dass jeder seinen Beitrag leisten soll, auch vielleicht jemand, der oder die nicht so viel spricht, nicht so gerne spricht, die man mal incentivieren muss, einen Beitrag zu leisten. Und ich nutze auf jeden Fall von dem, was ich in meinem Ehrenamt lerne, auch für meine Arbeit, für meine tägliche Arbeit.
Hast du dabei irgendeinen Trick für Moderation entwickelt, den du vielleicht auch gerne schon gehabt hättest, als du mit dem Ehrenamt angefangen hättest, oder der dir präsent ist?
Ich habe sehr viel gelernt über die Jahre. Es sind jetzt 15 Jahre schon, und das ist vielleicht was manchen Leuten ganz klar ist, aber oftmals sind es nicht die lautesten, die besten Ideen haben, sondern ganz oft sind es vielleicht die leisen Leute, die nicht so poltern, die man ein bisschen kitzeln muss, damit sie ihren Beitrag leisten. Aber genau da kommen sehr oft die allerbesten Ideen. Und es gibt Menschen, die sind ganz still und ganz leise und die sprechen sehr, sehr gutes Deutsch, sind vielleicht ein bisschen schüchtern und wollen nicht auffallen. Und auch da ist das dann wiederum eine ganz tolle Erfahrung, Leute aus der Komfortzone zu locken und ihren Beitrag zu leisten.
Das heißt, du hast einen ganz anderen Radar, sowohl beruflich als auch im Ehrenamt, wenn da jemand sitzt und vielleicht erstmal nichts beiträgt, dass du irgendwie schaust, wie kann ich den behutsam oder die behutsam irgendwie daran führen.
Ganz genau.
Okay. Gleichzeitig ist aber, so stelle ich es mir zumindest vor, auch mit so Teilerfahrungen, lang keine 15 Jahre in dem Bereich, da kommen ja sehr verschiedene Menschen in einen Raum, und da kann es ja auch durchaus sein, dass irgendwo mal ein Konflikt auftritt oder in irgendeiner Art und Weise Reibung entsteht, die du dann ja auch moderieren musst. Also das ist ja fast schon ein halber Mediationsjob teilweise dann, oder?
Ja, das ist richtig. Wobei ich sagen muss, in all diesen Jahren gab es keine Situation, die wirklich unangenehm war. Es gibt immer klassische Konflikte regionaler Hintergründe oder vielleicht auch ein Mann-Frau-Konflikt. Aber wirklich zu 99,9% haben wir sehr konstruktive Gespräche. Und auch das, was man manchmal so hört oder was man glaubt zu meinen, dass Leute per se nicht miteinander können, wenn die Menschen miteinander sprechen, wenn sie sich besser kennenlernen, wenn sie den Mensch hinter dem Mensch sehen und nicht eine Nationalität, eine Hautfarbe oder irgendwas, was sie glauben, mal irgendwann gehört zu haben oder was sie meinen, das ist alles Mumpitz. Das erledigt sich sehr schnell.
Sobald dann eben die beiden Individuen im Kontakt sind.
Genau.
Und gibt es trotzdem irgendwas, wovon du denkst, das würde ich jetzt eigentlich, wenn ich könnte, mit der Zeitreise dem, was war es, 2010, 2011, dem Frank aus der Zeit zurufen, achte da und darauf oder mach das so und so, jetzt mit der Erfahrung, die du hast aus den letzten 15 Jahren?
Ja, vielleicht noch mehr die Leute zu kitzeln, zu sprechen. Ne? Es gibt natürlich immer Hemmnisse und Gründe, warum man etwas nicht sagt oder warum man glaubt, etwas nicht beitragen zu müssen. Noch mehr darauf hinzuweisen, einfach quasseln. Ja? Wir machen hier keine Grammatikstunde und es geht nicht darum, richtig oder falsch zu sein, sondern einfach quasseln, frisch von der Leber weg. Und das würde ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen. Es geht auch darum, dass man so ein bisschen mehr Alltagsdeutsch lernt und jetzt nicht unbedingt das Plusquamperfekt oder Futur 2, sondern auch mal eine ganz platte deutsche Redewendung, die man dann um sich schmeißt. Und das finde ich persönlich immer ganz schön, wenn jemand, der vielleicht eher so auf einem A2-Niveau sitzt, aber dann so eine richtig schöne, schmissige deutsche Redewendung benutzt und die auch gut einsetzt, die Leute zum Lachen bringen. Ja. Das finde ich sehr gut.
Okay. Was wäre denn da ein Beispiel für? Ich glaube, nach diesem Gespräch fallen mir bestimmt 17,5 davon ein, jetzt gerade keins.
Schwamm drüber. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Okay. Ja. Muss man auch mal recherchieren dann. Ne? Ich habe auch für mich festgestellt, ich bin zwar deutscher Muttersprachler, aber ich kann das nicht erklären. Ne? Die Leute stellen manchmal Fragen, warum sagt man das denn so oder warum sagt man so? Ich kann sagen, es ist richtig oder falsch, aber ich kann es nicht begründen. Und diese Redewendung, ich weiß nicht genau, warum es irgendwo zieht wie Hechtsuppe. Und ich mag mir auch nicht anmaßen, das zu erklären. Da kommt meistens nur Unsinn bei raus. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn die Leute rausgehen und dann es überall zieht wie Hechtsuppe. Und naja.
Okay. Also Leute ein Stück weit mehr ansprechen, individuell ansprechen. Sich vorher Gedanken machen, was bestimmte Redewendungen bedeuten könnten. Und ich kann mir andersrum vorstellen, dass du auch wiederum ganz viel aufschnappst, was nicht deutsch ist, sondern dass du dann auf einmal vielleicht auch irgendwie, in Farsi ein bestimmtes Sprichwort lernst oder irgendwie sowas.
Genau, auch Beispiele? Die Leute teilen natürlich auch aus ihren Ländern und die Paraguay oder Gabun, das sind nicht nur Namen auf einer Landkarte, da gibt es Menschen. Und wenn die hierher kommen, dann bringen sie ihre Geschichten mit und das, was sie über das Universum glauben oder was sie über Außerirdische glauben und was sie an Tischmanieren haben. Mhm. Wir haben unsere Tischmanieren, aber in anderen Ländern gibt es andere Tischmanieren und die sind nicht besser und nicht schlechter als unsere auch, die sind einfach anders. Und darüber sprechen wir ganz offen.
Mhm. Okay. Gibt es irgendwas, wo du denkst, oh, da hatte ich irgendwie ein bestimmtes Vorurteil oder ein Klischee von einem bestimmten Ort auf der Welt oder über einen bestimmten Kulturkreis oder irgendwas in der Art, was komplett abgeräumt wurde, wo du auch so, für mich ist das so abgelegt als so Freitagabend-Partywissen manchmal, so wusstet ihr schon das, aber gibt's da so ein paar Punkte, wo du sagst, okay, hier ist wirklich mit einem Vorurteil, das ich vorher hatte, bevor ich damit angefangen habe, damit ist komplett aufgeräumt worden?
Also ich bin immer wieder fasziniert von der Fülle an sprachlicher Vielfalt in Afrika. Und wenn wir ein afrikanisches Land, wenn wir daran denken, dann denken wir an englischsprachige Länder, an französischsprachige Länder, aber jedes dieser Länder hat Dutzende, manchmal sogar Hunderte von eigenen Sprachen. Und das war vielleicht etwas, wo ich auch selbst viel noch lernen musste, dass wenn jemand erstmal sagt, naja, Englisch ist die Muttersprache, dass das auch ganz oft nicht so stimmt, sondern dass da noch auf jeden Fall eine, wenn nicht sogar mehrere Sprachen dahinter stehen.
Indien, das eine ist dann genauso. Schulsprache und so weiter. Ja. Genau. Okay, das heißt, so das, was wir gerade, glaube ich, auch oft mit so einer eurozentristischen Perspektive dann sagen, ja, das ist dann irgendwie der eine Kontinent, dabei ist da so viel Vielfalt, dass wir hier nur Bauklötze staunen würden, zwischen Portugal und Finnland.
Genau.
Okay. Wenn jetzt, ich nehme an, auch ihr sucht neue Leute, oder? Immer.
Aktuell weiß ich es nicht genau. Wir haben hier eine ganz tolle Dachorganisation, die die ganze Logistik macht, die Räume, die Gruppenstunden, die Uhrzeiten. Das ist perfekt organisiert. Also die Bücherhalle macht hier einen fantastischen Job und aktuell weiß ich es gerade gar nicht so genau. Ich weiß aber, dass es Interesse gibt und dass es auch Zeiten gab, wo es gar nicht genug Gruppen gab für Leute, die Interesse hatten.
Okay. Ja. Wie funktioniert denn da das, was man im Job vielleicht Onboarding nennen würde? Also wie, wenn ich jetzt der Glückliche bin, der aus der Warteliste ausgesucht wird, so der darf jetzt auch mal so eine Gesprächsgruppe leiten, Ich nehme an, dass ich nicht einfach in so eine Gruppe gestopft werde und gesagt, da wird nicht gesagt, Christian, mach mal, oder wie läuft das? Weißt du das?
Gut, mein Onboarding ist 15 Jahre her, ja. Da mag sich auch viel getan haben, aber ich glaube, dass die Koordinatoren dahinter sehr, sehr, sehr viel Empathie haben und auch richtige Fragen dann stellen. Ich glaube, es gibt ein Interview, dass man so ein bisschen die Leute ein paar Fragen stellt und ihre Motivation vielleicht mal versucht zu verstehen. Ja. Aber es ist auch bewusst so, dass man da jetzt keinen rigiden Assessment-Prozess dahinter legt, weil das natürlich auch für uns wichtig ist, dass wir lernen und dass wir das auch nicht als, sag ich mal, professionelle Umgebung wahrhaben wollen, sondern dass wir auch Spaß an der Sache haben.
Hm. Das heißt, wenn du sagst, kein Auswahlprozess, aber gleichzeitig die Motivation der Leute, da reinzugehen, wird schon zumindest so mit weichen Faktoren geprüft wahrscheinlich dann. So.
Vermutlich, also, ne? Also ich denke schon, dass es auch kritischere Fragen gibt und eine wäre wahrscheinlich, wie denn so der Umgang oder die Akzeptanz von Leuten aus anderen Ländern ist, die nicht Deutsch als Muttersprache sprechen. Und wenn ich das mit Nein beantworte oder nicht so groß, dann müsste ich mir vielleicht eine andere Tätigkeit suchen.
Ja, wobei, genau, und ich finde es spannend, weil man, mir geht das oft auch so, dass man sozusagen den, was bei Software vielleicht der Edge Case heißt, also dass man sozusagen diese 2% von den 100 dann eben sich vielleicht versucht auszumalen, was passiert denn, wenn jemand, der eigentlich gar nicht interessiert ist, auf diese Leute prallt. Aber wahrscheinlich ist es ja auch so, dass vorher schon bei der Personenselektionsprozess stattfindet, sich auch dafür anzumelden. Also erstmal probieren. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Hätte ich dich was fragen sollen oder können, wo du dachtest, wenn er das noch fragt, dann habe ich eine wunderbare Antwort dafür? Oder andersrum gefragt, hättest du gerne was erzählt, wonach ich dich jetzt überhaupt nicht gefragt habe?
Naja, es gibt sehr viele schöne Geschichten und ich persönlich mache auch jetzt, wenn die Stunde zu Ende ist, nicht unbedingt die Tür zu, sondern wenn jemand mich fragt, ob ich noch was machen kann, dann mal einen Lebenslauf durchlesen oder vielleicht mal irgendjemanden begleiten, dann mache ich das auch gerne und da sind fantastische Freundschaften draus entstanden, weil aus dem Lebenslauf lesen auch mal eine Gegeneinladung zum Essen besteht oder wie auch immer. Und ich habe auch tatsächlich sehr, sehr, sehr gute Freunde gefunden über dieses Ehrenamt, die ich auch schon in ihren Ländern besucht habe, in Brasilien oder in Südafrika. Also dieses Ehrenamt bereichert mich auf eine Art und Weise, mein Leben auf eine Art und Weise, die ich so nicht für möglich gehalten hätte.
Weil es auch ganz andere Bezüge herstellt, als wenn du einfach nur in Urlaub fahren würdest zum Beispiel oder reisen würdest.
Ne? Genau.
Okay. Ja, das hätte ich mal fragen können. Guter Punkt. vielen Dank für deine Arbeit, Frank.
Sehr gerne.
Ich würde sagen, wir haben einen ganz schönen Bogen geschlagen. Für alle, die sich zu deinem Projekt informieren möchten, finden dafür Links in den Shownotes. Das war die Folge zu deinem Projekt. Und wir machen einen kurzen Break. Nachdem ich gesagt habe, dass wir hier beim Ehrencast sind, in den Bücherhallen, organisiert von den Bücherhallen und der Hamburg Open Online University an der HAW Hamburg. Vielen, vielen Dank, Frank. Dein Applaus. Applaus